Eingebettet in die Phalanx akademischer Größen, die wir hier versammelt haben, haben wir zwei Zeitzeugen, die aus einem anderen Betrachtungswinkel auf die Phänomene schauen, die uns heute ganz besonders interessieren, wie man aus Vergangenheit Zukunft gestalten kann. Und als erster Redner aus dieser kleinen Zweiergruppe wird jetzt Konrad Adenauer zu uns sprechen. Und wenn man diesen Namen hört, ist man natürlich sofort beim Thema, über das er sprechen wird, nämlich über die deutsch-französische Aussöhnung, die mit dem Namen seines Großvaters auf deutscher Seite so intensiv verknüpft ist wie mit niemandem sonst. Konrad Adenauer ist der älteste Enkel des ehemaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Er hat ein Jurastudium absolviert und sich danach als Notar in Köln niedergelassen, arbeitet mittlerweile als Rechtsanwalt in einer großen Kanzlei. Und er gilt, wie ich den Presseberichten über ihn entnehmen durfte, als der Familienarchivar der Adenauers. Also darf man ihm nun doch ein ganz besonderes historisches Interesse ganz sicherlich unterstellen. Er ist auch Vorsitzender der Stiftung Stadtgedächtnis, einer mir als teilweise in Köln aufgewachsenen Menschen ganz besonders sympathischen Stiftung, weil sie sich darum kümmert, dass das wirklich auf allerübelste Art und Weise im Boden verschwundene Kölner Stadtarchiv, soweit es denn überhaupt möglich ist, in seiner Substanz wiederhergestellt werden soll. Natürlich nur die Archivalien, das Gebäude ist selbstverständlich unrettbar verloren. Ich freue mich aber auch ganz besonders, in ihm den Vorsitzenden der Freunde des Institut Français in Köln begrüßen zu dürfen. So sieht man, dass die Familientradition auf das Allerschönste fortgesetzt wird, und ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Platthaus, ich freue mich, Sie heute kennenzulernen und darf Ihnen mitteilen, dass ich doch noch an der Diskussion zum größten Teil teilnehmen kann. Der Zug fährt etwas später. Also vielen Dank. Vor zwei Wochen war ich mit Freunden auf einer Rundreise in Burgund. Es war nicht zum ersten Mal, aber zum wiederholten Male. Und wir waren vorher in einem neu eröffneten Museum für Krieg und Frieden in den Ardennen, was wir sehr gut fanden. Und abgesehen von den Schönheiten Burgunds in der Romanik und Gotik fiel uns aber auf, dass es in Frankreich, aber auch vor allen Dingen dort, sehr viele Kriegsdenkmäler gibt, in Kirchen, aber auch auf öffentlichen Plätzen, und dass man daran sieht, dass man in Frankreich der gefallenen Männer andauernd und ehrenhaft gedenkt, was in Deutschland eher verpönt ist. Es wurde eben schon darauf angesprochen. Ich bin gebeten worden, vor Ihnen über die deutsch-französische Annäherung nach dem Zweiten Weltkrieg zu sprechen. Sicherlich mit dem Hintergrund, dass ich ein Enkel des früheren deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer bin. Leider nicht der Älteste, ich bin der viertälteste Enkel, aber der älteste Sohn vom ältesten Sohn. Das steht jetzt so. Also das ist also dynastisch gesehen, und unser ältester Sohn heißt auch wieder Konrad Adenauer. Hat links noch kein Kind, aber da hoffen wir, dass da noch mal ein Konrad kommt. Gut, daher will ich versuchen, abgesehen von Rückblicken, diese Geschichte anhand der Person, der Politik meines Großvaters zu erzählen. Da mein Großvater die ersten 14 Jahre unserer Bundesrepublik Deutschland ganz maßgeblich gestaltet hat und auch von 1951 bis 1955 Außenminister war, ist diese Vorgehensweise sicherlich gerechtfertigt. Bitte beachten Sie aber dabei, dass ich kein Wissenschaftler bin, auch kein Historiker, sondern sehr interessierter und involvierter Liebhaber der Geschichte und ein wenig auch Zeitzeuge und, was Sie vielleicht nicht wissen, ein Abkömmling Karls des Großen. Ja. Auf Nachfrage mehr. Der bekannte historische, lutherische Schriftsteller und Historiker Jean de Penche über seinen Urenkel, der berühmten Madame de Stael, hat zu Beginn der 50er Jahre ein Buch verfasst unter dem französischen Titel Les Meules de Dieu, deutsch die Mühlen Gottes. Zu dem Titel gelangte er durch eine Notiz, die ein gefallener deutscher Soldat im Fort Douaumont 1916 hinterlassen hat. Dort hieß es, Gottes Mühlen mahlen langsam, mahlen aber trefflich klein. Dieses Zitat stammt von Friedrich von Logau aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Jean de Penche besuchte meinen Großvater in den 20er, 30er Jahren in Köln, führte viele Gespräche im Rheinland im Hinblick auf das Verhältnis zu Frankreich, aber auch im Hinblick auf Europa. Mein Großvater als OB von Köln hat im Jahr 1919 die Universität in Köln wieder begründet, die die Franzosen 1794 geschlossen hatten. Und bei seiner Eröffnung führte er aus, dass die neue Universität dem Ausland wahre deutsche Art zeigen und vermitteln und von diesem, also dem Ausland aus, das Gute seiner Kultur empfangen und dem deutschen Volke zuführen solle. Vor allem sollte die Universität das Wesensverwandte aller europäischen Kulturen zeigen. Nur wenn deren Versöhnung gelinge, wenn die europäischen Völker lernten, das allen europäischen Kulturen gemeinsame zu erkennen und zu pflegen, würde das einem neuen Kriege vorbeugen. So kommen wir mitten hinein in den deutsch-französischen Gegensatz, aber auch in die führenden Bemühungen, ihn zu beseitigen. Deutschland und Frankreich so wurde auch in Köln ein spezielles Institut, ein deutsch-französisches Kulturinstitut begründet. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es im Rheinland Strömungen, die das Rheinland durch den Einfluss Frankreichs vom Deutschen Reich lösen wollten. Man sprach von Separatismus. Diesen warfen die Kommunisten und die Nationalsozialisten auch meinem Großvater vor. Er wollte zu Beginn des Jahres 1919 lediglich eine Abtrennung der Rheinprovinz von Preußen als selbstständiges Land Deutschlands erreichen. Er veranstaltete 1928 die großartige Pressa, die erste und einzige internationale Presseausstellung der Welt, zu der erstmals nach dem Ersten Weltkrieg hohe ausländische Besucher nach Köln kamen, so auch der spätere Ministerpräsident von Frankreich, Edouard Herriot, der damals Erziehungsminister war. So kommen wir rein in diese Bestrebungen der 20er Jahre. Aber vorher noch ein kurzer Rückblick. Deutschland und Frankreich fußen letztlich auf dem germanischen Frankenreich und den fränkischen Dynastien der Merowinger und Karolinger. Aachen war die Stadt Karls des Großen, später die Krönungsstadt der deutschen Könige. Reims war dies für die französischen Könige. Frankfurt am Beginn des Frankenlandes war die Wahlstadt der deutschen Könige und Kaiser, lange Zeit Frank- und freie Reichsstadt, zur Zeit des Deutschen Bundes quasi deutsche Hauptstadt. In der Frankfurter Paulskirche wurde die erste deutsche Verfassung beschlossen. Die Westfranken behielten das germanische Frank in ihrem Namen La France, während wir Ostfranken das germanische Wort für Volk in unserem Namen Deutschland aufgenommen haben. Die Franzosen nennen uns Deutsche, unser Land Allemagne, obwohl gerade der Franke Chlodwig kurz vor 500 nach Christus die Alemannen in Zülpich bei Köln, lateinisch Torbiacum, französisch Torbiac, geschlagen hat und anschließend vom heiligen Remigius in Reims getauft worden ist. Die Engländer, obwohl als Angeln, Sachsen und Normannen, auch Germanen, haben uns das Germany verpasst. Übrigens war ich Zeuge, wie der Kölner Künstler Ulrich Rückriem vor etlichen Jahren einen von ihm beschaffenen steinernen Pfeiler, der im Mittelpunkt eines Kreises von Ackerland, umgeben von einem Wald, wie eine Nadel steht, in Erinnerung an die genannte Schlacht enthüllte, also ein Chlodwig-Denkmal. Leider wurde unter den Nachfahren Karls des Großen dessen Frankenreich zunächst auf drei Reiche aufgeteilt, eines im Westen, eines im Osten, eines mittendrin, das Lotharingien. Es begann der lange Kampf um das Mittelreich, den zunächst die Ostfranken gewannen. Das Heilige Römische Reich reicht auf diese Weise von der Nordsee bis zum Mittelmeer, von Besitzung Italien einmal abgesehen. Aber später, vor allem unter Ludwig XIV., begann Frankreich aufzuholen und auszuholen und seine Ostgrenze zu verschieben. Auf Einzelheiten will ich hier nicht eingehen. In gewisser Weise steht das alte Lotharingien heute im Norden sozusagen fort, in Gestalt der drei Benelux-Staaten. Nur im Oberrhein haben Frankreich und Deutschland eine gemeinsame Grenze. Die vielen Kämpfe und Kriege zwischen beiden Ländern begannen nach dem Ende des Hundertjährigen Krieges zwischen England und Frankreich und der burgundischen Hochzeit des Habsburgers Maximilian im Jahre 1477. Frankreich fühlte sich eingekreist, erstarkt aber wirtschaftlich und militärisch aufgrund des den Deutschen wesensfremden Zentralismus. Es griff neben Schweden in den an sich innerdeutschen Dreißigjährigen Krieg ein, welches zu einer sehr starken Schwächung des Deutschen Reiches führte. Es folgten der Pfälzische und der Spanische Erbfolgekrieg. Nach den sogenannten Koalitionskriegen gegen das revolutionäre Frankreich überzog Napoleon Europa mit Krieg. Die Erbfeindschaft war geboren. Man definierte ein westöstliches Kulturgefälle. Frankreich fühlte sich Deutschland kulturell überlegen, Deutschland gleicherweise gegenüber den Slawen. Die französische Kunst des 19. Jahrhunderts, vor allem in der Stadt des Impressionismus, wurde auch in Deutschland als überlegen empfunden und daher bekämpft. Man versuchte dagegen, den Expressionismus aufzubauen. Vorher ereignete sich der Deutsch-Französische Krieg von 1870-71. Der französische Hochmut, auf den ich gleich einmal zu sprechen komme, wurde hart bestraft. Nicht zuletzt durch die Annexion Elsass-Lothringens durch Deutschland. Unabhängig von der Frage, ob diese Annexion richtig oder falsch oder gerecht war, ging Deutschland den Fehler, dieses Reichsland durch einen Statthalter des deutschen Kaisers regieren zu lassen, statt ihm eine selbstbestimmte Regierung zu gestatten. Auch nahm er in Deutschland nicht auf die Gefühle und Stimmung der Bevölkerung Rücksicht. Sollte Elsass-Lothringen nach dem Ersten Weltkrieg wieder zurück an Frankreich, abermals nach dem Zweiten Weltkrieg. Was den französischen Hochmut 1870 angeht, so hat Theodor Fontane in seinem vierbändigen Werk über den Deutsch-Französischen Krieg einen Ausspruch des französischen Kriegsministers gegenüber Napoleon III. Überliefert. Auf die Frage des Kaisers, ob Frankreich diesen Krieg gewinnen könne, soll er geantwortet haben: Sire, wir werden keinen einzelnen Uniformknopf nachbestellen müssen. Wie bitter recht hatte der Minister damit. Der vorletzte Tiefpunkt des deutsch-französischen Verhältnisses war der Erste Weltkrieg mit dem Versailler Vertrag und der Ruhrbesetzung 1923 Belgien und Frankreich. Erst danach begann man auf beiden Seiten in sich zu gehen und zu versuchen, von diesem Nullpunkt aus die beiderseitigen Beziehungen zu verbessern. Dazu trugen die Verträge von Locarno 1925 bei, durch den von den Verlierern des Ersten Weltkrieges der Status des Verlierers genommen wurde. Die Außenminister Aristide Briand und Gustav Stresemann erhielten 1925 dafür den Friedensnobelpreis. Der britische Außenminister Joseph Chamberlain ein Jahr später. Diese positive Entwicklung wurde durch Hitler ab 1933 auch durch den Austritt aus dem Völkerbund abrupt beendet. Sein Blitzkrieg gegen Frankreich 1940 wurde zu einem Trauma für die Franzosen, sodass die deutsch-französischen Beziehungen 1945 völlig in Trümmern lagen. Frankreich ging es fortan im Wesentlichen darum, sich vor Deutschland zu schützen. Gleichwohl gab es auf beiden Seiten auch bald Bestrebungen, aus der Sackgasse herauszukommen, vor allen Dingen nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland mit deren Eintritt in den Europarat unter dem Eindruck des Ost-West-Konfliktes und des Koreakrieges. In seiner ersten Regierungserklärung vom 20. September 1949 erklärte mein Großvater Folgendes: Der deutsch-französische Gegensatz, der hunderte von Jahren die europäische Politik beherrscht und zu so manchen Kriegen, zu Zerstörung und Blutvergießen Anlass gegeben hat, muss endgültig aus der Welt geschaffen werden. Ich hoffe, ja, ich sage, ich glaube, dass das Saargebiet nicht sein Hindernis auf diesem Weg werden wird. Zunächst wollte mein Großvater den Eintritt Deutschlands in den Europarat, der am 5. 1949 in London, man höre und sehe, gegründet worden war und seinen Sitz in Straßburg in Frankreich genommen hatte. In ihm war das Saargebiet Mitglied. Deutschlands Beitritt folgte im Jahr 1950. Adenauer kam die Demarche von Robert Schuman, dem seinerzeitigen französischen Außenminister, vom 9. Mai 1950 sehr gelegen. Bevor Schuman quasi zur Gründung der späteren Montanunion aufrief, hatte es einen internen Kontakt zwischen ihm und Adenauer gegeben, sodass mein Großvater auf diese Aktion vorbereitet war. Er gab damals schon deutlich zu verstehen, dass es ihm dabei weniger um Kohle und Stahl als vielmehr um einen ersten wichtigen Schritt auf die europäische Einigung hin ging. Damit war natürlich auch ein erster Schritt Frankreichs auf Deutschland zu verbunden. Es kam am 18. April 1951 zur Unterzeichnung des entsprechenden Vertrages durch die sechs Gründer in Paris, womit auch erstmals eine europäische Organisation geschaffen wurde. Bei seinem Besuch in Paris überreichte eine junge Französin meinem Großvater ein Kriegsverdienstkreuz ihres Vaters aus dem Ersten Weltkrieg, verbunden mit dem Wunsch, dass diese Haltung ein Zeichen für die Überwindung der durch die Kriege geschlagenen Wunden sein und seine Versöhnung beider Völker führen möge. Dieses Kreuz befindet sich in einem Bilderrahmen, den mein Großvater stets vor sich auf seinem Schreibtisch stehen hatte. Am 24. Oktober 1950, also noch im selben Jahr, stellte der damalige Ministerpräsident René Plevin den Plan für eine europäische Verteidigungsgemeinschaft vor, der natürlich auf größte Zustimmung meines Großes traf. Daraus wurde der in Paris geschlossene Vertrag über die Richtung der EVG vom 27. Mai 1952, der leider in der Pariser Nationalversammlung am 30. August 1954 gestoppt wurde. Dieser Tag war einer der schlimmsten Tage im Leben meines Großvaters in der Zeit als Bundeskanzler. Einen Tag vor dem Pariser Vertrag war in Bonn am 6. Mai 1952 zwischen den westlichen Siegermächten und Deutschland der sogenannte Deutschlandvertrag oder Generalvertrag zur Ablösung des Besatzungsstatuts geschlossen worden. Diese beiden Mai-Verträge waren durch ein Junktim verbunden, dass sie nur gemeinsam ratifiziert werden konnten. Durch die Ablehnung der Ratifizierung des EVG-Vertrages durch die Nationalversammlung Paris trat auch der Deutschvertrag nicht in Kraft. Die Briten, man staune, regten daraufhin im Herbst 1954 weitere Verhandlungen mit Deutschland seitens der westlichen Alliierten an, die mit den Pariser Verträgen vom 23. Oktober 1954 und dem Beitritt Deutschlands zur NATO im Jahre 1955 und der deutschen Souveränität am 5. Mai 1955 abschlossen. Verhandlungen zwischen den sechs Mitgliedstaaten der Montanunion in den folgenden Jahren führten am 5. März 1957 durch die Verträge von Rom zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, und von Euratom. Mein Vater war damals als Gast im Kapitolspalast in Rom dabei. Als dieses zukunftsweisende Werk vollbracht war, befand sich Frankreich aufgrund des Algerienkrieges und des Indochina-Krieges immer noch in einer sehr schwierigen Verfassung, sodass die Regierungen fast monatlich wechselten. In dieser Situation rief man den in seinem innerfranzösischen Domizil oder quasi Exil weilenden und gewordenen General de Gaulle aus Lothringen nach Paris zurück, um seitens des Staatsministers René Coty die Regierungsgewalt zu übertragen. De Gaulle sagte seine berühmten Rede im Ballsaal des Bahnhofs Orsay zu und ließ sich nach einigen Monaten als Ministerpräsident und der Bildung der sogenannten 5. Republik, die durch die Verfassung vom 7. November 1958 begründet wurde, am 1. Dezember 1958 zum Staatspräsidenten wählen. Zuvor lud er meinen Großvater nach Paris zu einer ersten Begegnung ein. Zu dieser wollte mein Großvater aber nicht reisen, da er größte Befürchtungen gegenüber de Gaulle hegte. De Gaulle war ja schon nach Ende des Zweiten Weltkrieges Regierungschef gewesen und galt als Nationalist, jedenfalls nicht als Freund des sich gerade vereinigenden Europas. Mein Großvater sah sein bisheriges Werk im Hinblick auf Europa stark gefährdet. Zudem fühlte er sich auch de Gaulle als Mitsieger des Zweiten Weltkrieges in Paris unterlegen. Bei den bisherigen Regierungschefs in Frankreich hatte er mehr das Gefühl einer Begegnung auf Augenhöhe. Bei de Gaulle schien das nicht nur aufgrund seiner körperlichen Größe etwas anderes zu sein. Als de Gaulle darauf auswich, ihn in seinem Wohnhaus in Colombey-les-Églises zu empfangen, schien dies meinem Großvater besser zu passen. Gleichwohl reiste er mit gemischten Gefühlen von Baden-Baden aus bis September 1958 dorthin. Schon vom ersten Augenblick an mochten sich die beiden Staatsmänner. Man sprach ein coup de foudre. Über diese Begegnung ist sehr viel geschrieben worden. Auch ich war einige Male in Colombey in der Boisserie. Der Sohn de Gaulle, der Admiral, hat mir diese Begegnung und auch die Mahlzeiten, die dort eingenommen wurden, eingehend beschrieben. Seine Mutter und er waren ja dabei. Einen besonderen Vorzug erfuhr mein Großvater auch dadurch, dass er im ersten Stock im Turmzimmer des Anwesens übernachten durfte. So wurde dieser Besuch ein voller Erfolg und der Beginn einer bis zum Tode meines Großvaters dauernden politischen Freundschaft. Ein ähnlich gutes Verhältnis hatte er nur zu dem 1959 verstorbenen amerikanischen Außenminister John Foster Dulles. Viele fragen sich, wie diese Freundschaft zwischen meinem Großvater de Gaulle entstehen konnte. Man sagt, dass de Gaulle es liebte, bewundert zu werden. Dem entsprach mein Großvater. De Gaulle selbst kam sich ja wie eine Reinkarnation der Jungfrau von Orléans vor und besaß ein gehöriges Sendungsbewusstsein. Mein Großvater auf der anderen Seite war auch davon überzeugt, dass nur er die drängenden Aufgaben Deutschlands und Europas lösen könne. So äußerte er 1954 im London Hotel Claridge's: Mein Gott, was soll aus Deutschland werden, wenn ich nicht mehr da bin? Ja, das ist damals einem Spiegeljournalisten hinter einer Säule stehend gehört worden und aufgeschrieben worden. Er verstand mit Sympathie den Hinblick auf die Nützlichkeit seiner Bestrebungen zu entwickeln und somit die Gruppe besonders zu schätzen. Das heißt also, wenn er was wollte von jemandem, dann hatte er ihn auch sympathisch gefunden und geschätzt. Abgesehen davon standen beide auf denselben humanistischen Grundlagen und besaßen dieselben Wertvorstellungen. Was von vielen Europafreunden befürchtet worden war, so auch von meinem Großvater, trat also nicht ein. Frankreich hielt sich an die geschlossenen Verträge, allerdings misstraute de Gaulle der Integration der NATO-Streitkräfte, die ihren Sitz in Fontainebleau bei Paris hatten. Er war überhaupt kein Freund supranationaler Organisationen, während er ein unbedingter Befürworter des Nordatlantikpaktes war. Sein Verhalten führte dazu, dass der Sitz der NATO nach Brüssel verlegt wurde. Die EWG entwickelte sich in den weiteren Jahren prächtig und wie wir heute wissen, hat sie bis es bis jetzt auf 28 Mitgliedstaaten gebracht. Die Montanunion und Euratom gingen in ihr auf. Sie wandelte sich zur Europäischen Gemeinschaft und zur Europäischen Union. Man kann also feststellen, dass das Zusammenwirken Frankreichs und Deutschlands bei den europäischen Einigungsbestrebungen durch die de Gaulle nicht beeinträchtigt worden wurde und beide Länder gemeinsam mit den übrigen Europäern sehr gute Fortschritte erzielt haben, siehe auch die Euro-Währung. Natürlich gab es immer wieder Rangeleien beider Länder um die Besetzung der europäischen Spitzenpositionen bis zum heutigen Tag. Die europäischen Gremien haben sich dann im Laufe der Jahre auf Straßburg, Luxemburg und Brüssel verteilt. Man ist geneigt, an das alte Lotharingien zu denken. Aber wie ging es zwischen unseren beiden Ländern weiter? De Gaulle hielt Deutschland immer für ein wichtiges und starkes Land auf der Augenhöhe mit Frankreich. Deshalb war er stets Befürworter der deutschen Wiedervereinigung und für eine starke europäische Verteidigungsmacht, nicht integriert, aber verbündet. Er setzte dabei mehr auf seine Force de Frappe als auf die Unterstützung der Amerikaner. De Gaulle merkte, dass die kleineren Mitglieder des Europas der Sechs eine stärkere Verbindung zwischen Frankreich und Deutschland nicht gerne sahen, da sie darin eine Vorherrschaft der beiden Länder in Europa erblickten. Aus diesem Grunde wurden die von dem französischen Beamten Christian Fouché entwickelten Pläne von 1961 und 1962 für eine deutsch-französische Union nicht verwirklicht. De Gaulle und Adenauer hatten dies eigentlich gewollt, um diese Verbindung einen starken Kern Europas zu schaffen. Beide zogen eine möglichst baldige Verbindung von zwei Partnern, einem langen Verhandeln mit vielen Partnern vor. Hauptsache, es ging weiter. Nach dem Nichtvollzug der Fouché-Pläne verhandelten beide Länder weiter miteinander. Daraus ergab vor allem der von de Gaulle intendierte deutsch-französische Freundschaftsvertrag vom 23. Januar 1963, auch Élysée-Vertrag genannt. Eigentlich lautet der Titel nur Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit. Berühmt ist der Bruderkuss zwischen den beiden Staatsmännern nach Vertragsunterschrift, sogenannte Accolade. Leider erzwangen die deutschen Atlantiker, der Außenminister Gerhard Schröder und der gerade in diesen Tagen zum Nachfolger meines Russes durch die CDU-CSU-Fraktion auserkorene Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, bei der Ratifizierung des Vertrages im Bundestag eine Präambel, die den Vertrag relativierte und de Gaulle sehr schwer traf. Dieser glaubte zunächst, dass der Vertrag damit völlig entwertet sei und keine Früchte tragen würde. Hier hat er sich geirrt. Es entstand das deutsche Jugendwerk und die Regierungskonsultation und die Begegnung zwischen den beiden nationalen Parlamenten finden bis heute statt und werden auch von der Bevölkerung beider Länder sehr begrüßt. Der Élysée-Vertrag ist der einzige Vertrag dieser Art, der in Europa geschlossen worden ist. Er ist ein Muster für die Verständigung und Versöhnung zwischen zwei lange verfeindeten Völkern. Ich war Besucher im Bundestag mit einer Schulklasse, als der Vertrag ratifiziert wurde. Noch vorher, 1962, unternahm mein Großvater eine sehr bewegende Frankreich-Rundreise und wurde von de Gaulle wie ein Staatspräsident empfangen. Als beide die Kathedrale von Reims betraten, sagte de Gaulle zu dem gastgebenden Kardinal, dass er und mein Großvater gekommen seien, um die deutsch-französische Aussöhnung zu besiegeln. Dieser Satz findet sich in beiden Sprachen eingelassen in Bodenplatten vor der Kathedrale. Es schloss sich der triumphale Besuch de Gaulles im September 1962 in Deutschland an. Ich habe ihn bei dieser Gelegenheit als 17-jähriger Schüler vor dem Kölner Rathaus sprechen hören. Ich sah ihn später bei dem Requiem von Großvater am 25. April 1967 in Kölner Dom. Schon sich wird immer schneller, das ist meine Eigenschaft als Notar, immer schnell reden. Ich muss mich immer wieder etwas bremsen, aber ich versuche hier auch die Zeit einzuhalten. Das wird auch klappen. Horaz begann eine seiner berühmtesten Oden mit den Worten Ex egi monumentum ere perennius und wollte damit sagen, dass es auch über eherne Denkmäler hinaus geistige Denkmäler gäbe, die man sich schaffen müsse. Dies sicherlich auch heute, wobei wegen der Flüchtigkeit der Gedanken und Erinnerungen es auch handfester Denkmäler bedarf. So habe ich mitgewirkt, dass in Berlin auf dem Grundstück der Konrad-Adenauer-Stiftung ein von einer Pariser Künstlerin geschaffenes Bronzerelief steht, das die Umarmung zwischen Großvater und de Gaulle zeigt. Der seinerzeitige Bundestagspräsident wollte es nicht haben. Auch der Berliner Senat war nicht dazu bereit. Ferner für eine Plakette aus Bronze am Kölner Rathaus, also gesorgt für eine Plakette, die von de Gaulles Besuch in Köln berichtet. Sie hängt neben einer entsprechenden Plakette, die an John F. Kennedy erinnert. Diese wurde damals sehr schnell angebracht, als er ermordet worden war und dies die Welt erschüttert hatte. Viel wichtiger für Köln, Deutschland und Europa waren aber die Suche und das Wirken de Gaulles. Unsere Stiftung Bundeskanzler Adenauer in Röndorf, deren Vorstand ich schon seit 28 Jahren angehöre, hofft, dass bald ein Replik des Bonner Adenauer-Kopfes aus Bronze, geschaffen von dem Münchner Bildhauer Hubertus von Pilgrim, in Berlin zwischen Paul-Löbe-Haus und dem Reichstag aufgestellt werden kann. Im Garten des Hauses Großes stehen seit vielen Jahren überlebensgroße Bronzestatuen meines Großes und de Gaulle, gestiftet vom deutsch-französischen Kulturkreis und geschaffen von dem ungarischen Bildhauer Imre Worger. So viel zur Bronze von Horaz. Wenige Tage vor dem plötzlich erfolgten Abschluss des Élysée-Vertrages schlug de Gaulle auf einer seiner berühmten Pressekonferenzen den Briten die Tür vor der EWG zu. Viele bedauerten dies damals. Es kam auch anders. Unter Edward Heath wurde Großbritannien Mitglied der EWG. Jetzt kommt der Austritt Großbritanniens. Hatte de Gaulle damit recht? Damals schwammen wir in Deutschland auf einer Welle der Euphorie. Die bekannte deutsche Journalistin Stéphane Roussel besuchte unsere Schulklasse und fragte mich für die Zeitung François. Daraufhin erhielt ich eine bemerkenswerte Zuschrift eines ehemaligen französischen Soldaten. Ein Schüler aus Frankreich kam in unsere Klasse für einige Tage zu Besuch. In Deutschland und Frankreich entstanden überall Städtepartnerschaften, in Köln mit der Stadt Lille, der Geburtsstadt Charles de Gaulle. Ich sprach eben von dem Saargebiet, das ähnlich wie nach dem Ersten Weltkrieg auch nach dem Zweiten Weltkrieg von Deutschland abgetrennt und zur französischen Verwaltung mit Frankenwährung gestellt wurde. Deutschland wollte natürlich das Saargebiet zurückhaben. Es war ein wichtiges Industrieland mit Kohle- und Stahlproduktion. 1935 erfolgte eine Volksabstimmung, die zu einer Rückkehr in das Deutsche Reich führte. Nunmehr arbeiteten beide Länder das sogenannte Saarstatut aus, das gewissermaßen zu einer Europäisierung des Saargebietes führen sollte. Adenauer setzte sich vor der Volksabstimmung 1955 für das Saarstatut ein, da er damit Frankreich entgegenkommen wollte. Die Bevölkerung stimmte aber mit Nein, was Frankreich dazu bewog, nachzugeben. Infolgedessen kehrte das Saarland nach Deutschland als neues Bundesland zurück, quasi ein Vorläufer des Beitritts der 5 neuen Bundesländer zur Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1990. Eine Zeit lang galt noch die Frankenwährung im Saarland und die deutschen Briefmarken galten nur mit einer Währungsangabe in Franken. Ähnlich galten ja auch über Jahrzehnte die bundesdeutschen Briefmarken in West-Berlin nur mit dem Zusatz Berlin. Manche sagten später, dass Adenauer die Ablehnung des Saarstatuts innerlich auch gewollt und vorausgesehen habe. Auf jeden Fall hatte er mit dem in seiner ersten Regierungserklärung bekundeten Glauben recht, dass die Saarfrage an der deutschen Aussöhnung nicht im Wege stehen würde. De Gaulle hat Adenauer in seinem Wohnhaus zweimal besucht, der seinerzeitige französische Außenminister Antoine Pinay im Jahr 1956 einmal. Andere Staatsmänner wurden zu Adenauers Lebzeiten in Röndorf nicht empfangen. An de Gaulle in Röndorf auch zwei frühe Vasen aus Rouen, im Museum Schnüttgen in Köln eine steinerne Johannesfigur aus einer französischen Kathedrale, die unsere Familie dorthin gestiftet hat. Wenn man an die von der Stadt Aachen verliehenen Karlspreise denkt, so haben ihn folgende Franzosen erhalten: Jean Monnet, Robert Schumann, François Sidoux de Clauzon, Simone Veil, François Mitterrand, Jacques Delors, Valéry Giscard d'Estaing, Jean-Claude Trichet und in diesem Jahr Emmanuel Macron. De Gaulle nicht. Mein Großvater hielt ihn im Jahr 1954 nach Jean Monnet, ich war dabei, und vor Winston Churchill im Jahr 1955. Letzteres ist schon erstaunlich, da Churchill in dieser Zeit auf eine Tischkarte bei einem Abendessen mit meinem Großvater seine Vorstellung der freien Welt in Form von drei Ringen, die wie die Kruppringe angeordnet waren, aufzeichnete. Er beschriftete diese Ringe mit USA, Vereinigtes Königreich Europa und British Commonwealth. Mein Großvater erhielt keinen französischen Ehrendoktor, auch keinen in Großbritannien, wohl aber einen anderen europäischen Ländern, in Israel, in den USA, auch in Japan. Ich weiß nicht, ob man in Frankreich diese Ehrendoktorwürden nicht verleiht. Jedenfalls hatte de Gaulle das Gefühl, meinem Großvater eine akademische Ehrung zuteil werden zu lassen. Und so veranlasste er im Jahr 1964, dass mein Großvater in der Académie des Sciences Morales et Politiques eine Einrichtung des Institut de France aufgenommen wurde. Zu diesem Anlass lud er meinen Großvater mit seinen 7 Kindern und 6 Schwiegerkindern nach Paris ein und gab ihnen ein Mittagessen im Élysée-Palast. Jedes Kind eine großformatige Fotografie, de Gaulle mit handschriftlicher Widmung im großformatigen Lederrahmen. Es gab zu den runden Jahrestagen des Élysée-Vertrages jeweils große Feiern in beiden Ländern. Der 30. Jahrestag wurde in Bonn einen Tag vorgezogen, am 20. Januar 1963. Ich war mit meinem Vater dabei, als François Mitterrand dort sprach. Am nächsten Tag, dem Einjährigstag, starb mein Vater abends beim Betrachten der Tagesthemen im deutschen Fernsehen an einem Herzinfarkt. Zum 40. Jahrestag wurde ich vom Bundespräsidenten zu einem Essen mit Jacques Chirac und nach Berlin eingeladen. Die umfangreichen Feiern zum 15. Jahrestag lebte ich in Reims, in Bonn, Köln, Berlin und Ludwigsburg. Auf diese Weise lernte ich auch die Präsidenten Nicolas Sarkozy und François Hollande kennen. Unsere Röndorfer Stiftung pflegt Kontakt mit den Gedenkstiftungen für Jean Monnet, Robert Schumann und Charles de Gaulle. Es ist nicht einfach, die zwischen Verehrern dieser drei Politiker bestehenden Eifersüchteleien auszugleichen. Ich komme zum Ende. Mein Großvater erlebte noch nach beiden Weltkriegen eine britische Besatzung des Rheinlandes, also nicht durch die Franzosen. Die Briten schmissen ihn am 6. Oktober 1945 aus seinem gerade wieder gewonnenen Amt als OB von Köln hinaus. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland unbedingt auf die Wiederanerkennung durch die westlichen Demokratien bedacht und angewiesen und als Kriegsverlierer gerne bereit, auf Souveränitätsrechte zu verzichten. Wir müssen daher dankbar sein, dass die ersten Vorstöße, Deutschland wieder in diese Wertegemeinschaft aufzunehmen, aus Frankreich kamen. Frankreich besaß hohes Ansehen in der Welt, war Atommacht und ständiges Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Wir waren immerhin wieder eine wirtschaftlich starke Macht geworden und das bevölkerungsreichste Land Europas. Die Franzosen wollten eine deutsche Armee, die schwächer war als die französische, aber stärker als die russische. Das war schwer zu machen. Letztlich war die deutsch-französische Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg und die deutsch-französische Freundschaft ein kleines, vielleicht unverdientes Wunder, zu dem viel guter Wille der Handelnden beigetragen hat und die immer wieder gelebt und gepflegt werden muss. Durch das Erlernen der Sprachen, Besuche und Reisen und Freundschaften. Schließlich sind wir von demselben Stamm. Vielen Dank.